NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In einer halben Stunde beginnt der EU-Gipfel, der den Brexit voranbringen soll. Dazu hat sich heute schon Kanzlerin Merkel geäußert und wir schalten gleich nach Brüssel. Nach Brüssel wechseln soll auch Katharina Barley, das hat die SPD heute offiziell bestätigt. In München hat die CSU umgehend begonnen, mögliche Koalitionspartner zu sondieren. Der Anschlag eines Schülers erschüttert die Krim und US-Außenminister Pompeo spricht in Ankara über den Fall Khashoggi. Dazu auch unser Kommentar. Angela Merkel hat sich heute optimistisch gegeben. Die Bundeskanzlerin glaubt immer noch, dass ein geordneter Brexit möglich ist. Tatsächlich stocken die Verhandlungen über den EU-Austritt der Briten und das seit geraumer Zeit. Heute treffen sich in Brüssel die EU-Staats- und Regierungschefs und kurz vorher hat die Kanzlerin in Berlin ihre Position umrissen. Franka Welz.
Die Tücke liege im Detail, sagte die Bundeskanzlerin. Trotz aller Fortschritte in den Verhandlungen der vergangenen Wochen und Monate sei der Durchbruch in einer zentralen Frage weiterhin nicht gelungen.
Und das ist die Frage der Zukunft der Grenze zwischen Irland und Nordirland.
Dabei gehe es nicht nur um die Frage der Integrität des europäischen Binnenmarktes, sondern auch um den Erhalt des Karfreitagsabkommens, das vor 20 Jahren die Gewalt auf der irischen Insel beendet habe. Merkel hält ein gutes und tragfähiges Austrittsabkommen nach wie vor für möglich, sagte aber auch, die Regierung bereite sich auf alle Szenarien vor.
Das heißt einschließlich der Möglichkeit, dass Großbritannien ohne ein Abkommen die Europäische Union verlässt.
Konkret gehe es dabei um Fragen wie den Umgang mit den rund 100.000 britischen Staatsbürgern, die teilweise seit Jahren in Deutschland lebten, die angemessene Vorbereitung etwa des Zolls auf mögliche neue Aufgaben und Belastungen und wie Nachteile für deutsche Staatsbürger und Unternehmen in Großbritannien vermieden werden könnten. Auch nach dem Austritt solle das Land ein enger und vertrauensvoller Partner der EU bleiben. Allerdings müsse in den Verhandlungen mit den Briten klar sein,
dass auch wenn wir Härten vermeiden wollen, am Ende immer der Unterschied zwischen einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union und einer Partnerschaft mit der Europäischen Union als Drittstaat deutlich werden muss und auch werden wird.
Kritik daran kam aus der AfD. Die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel warf der Bundesregierung und auch der EU-Kommission vor, die historisch gewachsenen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent leichtfertig zu destabilisieren.
Es ist im Interesse unseres Landes, dass der freie Warenaustausch mit dem Vereinigten Königreich sicher und auf Augenhöhe geregelt wird.
Großbritannien sei schließlich einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles entgegnete, an der gemeinsamen Linie aller EU-Mitgliedstaaten gebe es nichts zu rütteln.
Der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital gehören nun mal zusammen. Ein Binnenmarkt à la carte, Großbritannien kann es nicht geben.
Großbritannien spüre nun bitter, was es heiße, den Schutz der Europäischen Union zu verlieren. FDP-Chef Christian Lindner sagte, ein Rabatt für Großbritannien bei Austritt könne nicht sein. Seine Partei wolle keine Strafe, sondern einen fairen Brexit, rechne aber mit einem harten Brexit. Und darauf sei die Bundesregierung eben nicht angemessen vorbereitet.
Wer ist Ihr Brexit-Beauftragter der Bundesregierung?
Der solle sich etwa darum kümmern, dass der Finanzplatz Frankfurt gegenüber Konkurrenten wie Paris gestärkt werde und die Zollbehörden auf einen möglicherweise harten Brexit vorbereiten.
Um die Bürokratiekosten zu reduzieren, indem die Verfahren abgestimmt und digitalisiert auf den Weg gebracht werden können. Wo ist denn da was?
Bei allem Streit, in einem Punkt waren sich die Bundestagsabgeordneten mehrheitlich einig. Der neue Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralf Brinkhaus, stellvertretend für viele.
Die Tür für das Vereinigte Königreich in die Europäische Union hinein muss offen bleiben.
Niemals geht man so ganz. Ein offenbar vielfach gehegter Wunsch in Bundesregierung und Opposition.
Zur Debatte um den Brexit war das aus Berlin Franka Welz. In Brüssel also, da besprechen heute Abend die Staats- und Regierungschefs, wie der Austritt der Briten aus der Union aussehen könnte. Astrid Korall ist unsere Korrespondentin beim Gipfel. Frau Korall, kurz vor Beginn dieses Treffens, da hat die EU ja neue Vorschläge gemacht. Wie sehen die aus?
Ja, es geht konkret um die Übergangsphase nach dem Brexit. Eigentlich ist es ja so, dass Großbritannien im März 2019 aus der EU ausscheidet und es dann bis Ende 2020 eine Übergangsfrist gibt. Und diese Frist könnte um ein weiteres Jahr verlängert werden. Das würde dann bedeuten, es ändert sich praktisch erstmal nichts. Großbritannien bliebe dann noch ein weiteres Jahr in der Zollunion und auch im Binnenmarkt. Und man hätte dann eben noch ein Jahr mehr Zeit, ein neues Handelsabkommen zu schließen. Das würde erstmal den Druck rausnehmen. Aber ob es tatsächlich dazu kommt, das ist völlig offen. Zumal für so eine solche Übergangsfrist erstmal überhaupt ein Scheidungsvertrag zustande kommen muss.
Was sind denn die dicksten Knackpunkte, an denen es noch hakt?
Ja, der dickste Knackpunkt ist nach wie vor, wie man künftig eine Grenze mit Kontrollen zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland verhindern kann. Das ist ja eine sehr sensible Region. Verschiedene Möglichkeiten sind da ins Spiel gebracht worden. Nummer eins sieht so aus, dass ganz Großbritannien notfalls in der Zollunion mit der EU bleibt. Das würde dann bedeuten, dass ein Großteil der Grenzkontrollen unnötig ist. Allerdings sagt Großbritannien, das kann eigentlich nur eine befristete Lösung sein. Die EU wiederum würde aus dieser Notfalllösung auch eine dauerhafte machen, wenn es eben gar keine andere Lösung gibt. Und Vorschlag Nummer zwei, der liegt ja schon ziemlich lange auf dem Tisch, ist eben nur Nordirland bleibt in der Zollunion und im Binnenmarkt. Das aber wollen die Briten auf gar keinen Fall mitmachen, denn das hieße dann, dass diese EU-Außengrenze künftig zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens verlaufen würde. Und die Außengrenze würde dann in der Irischen See sein. Also das ist eine ziemlich vertrackte Situation im Moment und irgendwie hat da auch niemand bislang eine Lösung für gefunden.
Die britische Premierministerin Theresa May, die steht ja unter ganz massivem Druck aus den eigenen Reihen. Ist sie für die EU eigentlich noch eine ernstzunehmende Verhandlungspartnerin?
Naja, im Moment bleibt der EU, glaube ich, nichts anderes übrig, als mit Theresa May zu verhandeln. Und ob es auch mit jemandem anderen besser würde, das sei mal dahingestellt. Klar ist natürlich, Theresa May muss viele Forderungen auf einmal berücksichtigen aus den eigenen Reihen, die Brexit-Hardlinern. Denen geht das alles hier nicht schnell genug, aus der EU rauszukommen. Sie lehnen es auch ab, dass Großbritannien eben noch länger in der Zollunion und im EU-Binnenmarkt bleibt. Denn dann könnte das Land eben erstmal keine weiteren weltweiten Handelsabkommen schließen. Und genau das wollen die Hardliner ja gerne. Die Opposition andererseits, die fordert, Theresa May soll jetzt endlich mal mit einem Austrittsabkommen ankommen und auch ein Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion wären. Okay, also egal jetzt, wohin die Reise geht am Ende, Theresa May braucht auf jeden Fall eine Mehrheit im Parlament, wenn es ein Austrittsabkommen geben sollte. Nur wie sie die zustande bringen soll, das ist auch nach wie vor sehr fraglich.
Astrid Korall war das aus Brüssel zu den Erwartungen an den Gipfel heute. Vielen Dank dafür. Vom EU-Gipfel in Brüssel gucken wir jetzt mal nach Berlin. Da war gestern durchgesickert, was heute offiziell bekannt gegeben worden ist, dass Justizministerin Katharina Barley als Spitzenkandidatin der SPD fürs Europaparlament kandidiert. Ihr Ministeramt, das gibt sie dann ab. Sie geht auf jeden Fall in die Europapolitik, heißt es aus der SPD. Und Parteichefin Andrea Nahles, die hat es heute selber bestätigt. Aus Berlin, Jörg Seiselberg.
Nach der Pressekonferenz beim Hinausgehen nahmen sich Andrea Nahles und Katharina Barley kurz in den Arm. Ein demonstratives Zeichen, dass die schwierige Suche der SPD nach ihrer Nummer 1 im Europawahlkampf doch noch ein versöhnliches Ende gefunden hat. Katharina Barley ließ durchblicken, dass es nicht einfach war in den vergangenen Wochen.
Wir sind tatsächlich sehr lange im Gespräch. Und es gab immer mal wechselnde Pegelstände sozusagen. Und letztendlich war ich es aber dann, die auf Andrea Nahles zugegangen ist und gesagt hat, ich würde das tun. Ich möchte diese Verantwortung übernehmen.
Parteichefin Nahles widersprach Meldungen. Sie habe auch andere gefragt, ob sie für die SPD die Spitzenkandidatur für Europa übernehmen könnten. Schon vor Monaten, so Nahles, habe sie sich mit Udo Bullmann, dem Chef der Sozialdemokraten im Europaparlament, beraten und sich dabei auf einen Namen festgelegt.
Wir waren uns beide sehr schnell einig, Udo, dass für uns beide die beste Wahl Katharina Barley wäre.
Barley, hieß es in den vergangenen Wochen aus der SPD, habe zunächst zurückhaltend reagiert, wollte lieber Justizministerin in Berlin bleiben, trotz des Drängens der Parteispitze. Zwei Gründe, sagte Barley heute, hätten den Ausschlag gegeben dafür, dass sie nun doch Ja gesagt hat. Zum einen die wachsenden Bedrohungen für Europa durch Rechtspopulisten, der Gefahr, dass sich die Europäische Union zu einer Organisation der Egoisten entwickle, in der jeder nur noch auf seinen eigenen Vorteil bedacht sei.
Diese nächste Wahl ist eine Schicksalswahl. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Wahl in diesem Jahrzehnt für unseren Kontinent.
Aber Barley machte auch deutlich, dass Parteiräson bei ihrer Entscheidung ebenfalls eine Rolle spielte. Sie trete an, sagte die Justizministerin, weil sie Verantwortung für die SPD übernehmen wolle.
Weil sie sich, wie Sie alle wissen, in durchaus schwierigem Fahrwasser befindet. Und ich möchte meinen Anteil dazu beitragen, dass es nach oben geht mit der Sozialdemokratie.
Ihre Entscheidung, nun doch als Europaspitzenkandidatin anzutreten, betont Barley, habe sie aber bereits vor der Bayernwahl getroffen. Andrea Nahles war ihr stolz anzumerken darüber, dass sie am Ende doch noch ihre Wunschkandidatin für die Wahl im kommenden Mai bekommen hat. Nach Martin Schulz als europaweitem Spitzenkandidaten vor 5 Jahren kann die SPD damit erneut zumindest auf nationaler Ebene ein bekanntes Gesicht präsentieren. Nahles preist Barley als Top-Besetzung.
Sie ist eine geborene Europäerin mit einem britischen Vater, einer deutschen Mutter, 2 Staatsbürgerschaften, ihre beiden Söhne haben 4 Großeltern aus 4 europäischen Ländern.
Als Familien-, Arbeits- und jetzt Justizministerin Sonales habe Barley Durchsetzungsfähigkeit bewiesen, habe gerade in Sachen Verbraucherschutz wichtige Erfolge erzielt und sei zudem auf europäischer Ebene gut vernetzt. Ihren Job als Justizministerin in Berlin will Katharina Barley bis zur Wahl weitermachen. Es gebe in ihrem Haus wichtige Vorhaben, auch von europäischer Bedeutung, die wolle sie zu Ende bringen. Die Frage, wer Barley für die SPD im Justizministerium nachfolgt, beantwortet Nahles lächelnd und ausweichend.
Da fällt uns sicher was ein.
Nummer 2 für die SPD in der Europawahl hinter Katharina Barley soll Udo Bullmann werden, der sozialdemokratische Fraktionschef im Europaparlament.
Aus Berlin war das Jörg Seiselberg. Und jetzt gucken wir von da aus nach München, denn da soll nach der Landtagswahl alles ganz flott gehen. Die Bayern hatten ja schon im Vorfeld alle Parteien ziemlich klar ihre Interessen bekundet. Darum hat die CSU jetzt umgehend Sondierungen begonnen. Aus München, Anne Wilsdorf.
Die CSU-Delegation um Markus Söder hatte heute einen extrem harten Tag. Vor dem Sondierungsgespräch mit den Grünen lagen am Vormittag 3 Stunden mit den Freien Wählern. Deren Forderungen nach 3 bis 5 Ministerposten spielten darin offiziell keine Rolle. Ministerpräsident Markus Söder lobte die rundum angenehme Atmosphäre.
Das war ein sehr konstruktives Gespräch, das wir gemeinsam geführt haben, in der klar war, dass uns die Stabilität Bayerns wichtig ist. Wir haben viele Punkte besprochen und wir haben festgestellt, dass es ein großes Maß an Übereinstimmung gibt. Wir haben auch festgestellt, dass es aber auch viel Diskussionsbedarf gibt, den wir weiterverfolgen können. Jetzt sage ich mal so, das war ein atmosphärisch sehr gutes Gespräch, von großer Ernsthaftigkeit auch geprägt, kann man sagen. Auch von großer Detail- und Sachkenntnis aller Beteiligten, orientiert an der Sache.
Freie Wählerchef Hubert Aiwanger ging es ganz genauso.
Ich danke ja an die CSU für den respektvollen Umgang. Es war eine angenehme Atmosphäre von der ersten Minute an. Aus meiner Sicht ist sondiert genug. Ich bin mir soweit sicher, dass wir zum Ergebnis kommen. Und dann kann man ab Freitag schon die Themen detaillierter anpacken.
Auch er sieht zwar noch Diskussionsbedarf im Detail, wahrscheinlich bei dem Verzicht auf eine 3. Startbahn in München und mächtige Stromtrassen durch Bayern. Wichtig ist den Freien Wählern auch, dass das gerade eingeführte Familiengeld durch kostenlose Kitas ergänzt wird. Von solchen Details war aber offiziell keine Rede. CSU-Ministerpräsident Markus Söder legt dagegen Wert auf die Feststellung.
Wir wollen auch anders, als es bei Koalitionsverhandlungen zum Beispiel auf Bundesebene war, wird man in Bayern keine ständigen irgendwelche Balkonbilder produzieren, keine ständigen Zwischenergebnisse machen, wo dann im Zigarillo-Modus dann gearbeitet wird, sondern es wird, wenn, so ist jedenfalls meine Vorstellung, konzentriert und auch sachlich orientiert, dann und ergebnisorientiert sein. In dem Fall ist Qualität entscheidend, aber ein Stück weit auch muss klar sein, dass so eine Stabilität auch zügig hergestellt wird.
Hubert Aiwanger will ebenfalls keine Zeit mit dem Regierungsbilden verlieren.
Ich habe auch keine roten Linien erkennen können, die unüberwindbar wären. Natürlich haben wir bei einigen größeren Themen noch Gesprächsbedarf in der Abgrenzung, aber ich sehe jetzt keine K.O.-Kriterien, die einer Zusammenarbeit im Wege stünden. Also ich glaube, dass aus dieser Zusammenarbeit eine sehr qualitätsvolle Politik für Bayern erwachsen wird, wenn wir uns am Ende einigen. Also in meinen Augen ist es sinnvoll, möglichst zeitnah zu beginnen, um die Dinge in trockene Tücher zu bekommen, weil wir ja bis 11., 12. November fertig sein wollen und nicht Zeit zu verschleppen, nur um möglichst lange Nervenkrieg zu spielen. Wir spielen uns nichts vor, wir wollen Ergebnisse und ich sehe die Dinge auf dem richtigen Gleis.
Am Nachmittag hat sich die CSU-Delegation dann mit den Grünen getroffen, angeführt von den Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann und Katharina Schulze.
Immer mit dem Ansatz zu schauen, ob man nicht das Beste aus beiden Welten zusammenbringen kann und schauen, was bei diesen Gesprächen dann heute rauskommt.
Und wir erwarten ein sachliches Gespräch anhand von Inhalten.
Das Gespräch mit den Grünen war wohl intensiver als gedacht. Es dauerte jedenfalls länger als geplant.
Auf der Krim, der ukrainischen Halbinsel, die Russland annektiert hat, da ist heute ein Sprengsatz explodiert und hat etliche Menschen getötet. Die Bombe ist in der Hafenstadt Kertsch in einer Schule detoniert und ein Schüler soll sie gelegt haben, so heißt es von der russischen Regierung. Aus Moskau, Markus Sambale.
Die Menschen in der Hafenstadt Kertsch im Osten der Krim sind schockiert. Offenbar hatte es der Täter darauf angelegt, möglichst viele Schülerinnen und Schüler der Berufsschule zu treffen. Am Mittag gab es in dem zweistöckigen Gebäude eine Detonation, erzählte eine Augenzeugin im russischen Fernsehen. Schwer zu sagen, wo genau die Explosion passiert ist. Es war um kurz vor 12. Da sind Scheiben zersplittert, alle hatten Angst und sind weggelaufen. Wir sind gleich zum nächsten Ausgang durch die Sporthalle. Dann fielen Schüsse. In Panik rannten die Schüler ins Freie. Schnell war klar, dass zahlreiche Menschen verletzt oder getötet waren. Die eintreffenden Rettungskräfte waren zunächst überfordert. Neben Polizeieinheiten eilte auch das russische Militär zum Tatort. Anfangs war in Behördenstatements von Ermittlungen wegen eines Terroranschlags die Rede. Inzwischen sprechen die Behörden allerdings von einem Amoklauf. Über das Motiv ist aber noch nichts bekannt. Der Tatverdächtige sei ein 18-jähriger Schüler, teilte das Ermittlungskomitee mit. Er soll zuerst eine mit Metallteilen versehene Bombe gezündet und dann auf die Flüchtenden geschossen haben. Der Regierungschef der seit 2014 von Russland kontrollierten Krim, Sergei Aksjonow, sagte, der Amokläufer sei tot. Der mutmaßliche Mörder hat sich selbst erschossen. Er war Schüler der Berufsschule im vierten Studienjahr. Seine Leiche wurde in der Bibliothek im ersten Stock gefunden. Die Stadt Kertsch, wo der Anschlag verübt wurde, ist wegen ihrer geografischen Lage bekannt. Im Zweiten Weltkrieg gab es hier schwere Kämpfe. Über die dortige Meerenge führt heute der Verkehr von Russland auf die Krim. Früher per Fähre, seit diesem Frühjahr auch über eine Brücke, die Russland zur annektierten Halbinsel gebaut hat. Wegen des Konflikts mit der Ukraine hält Russland in der Gegend viele Einsatzkräfte und viel Militär präsent. Die Berichte über den Amoklauf auf der Krim erreichten Wladimir Putin während offizieller Termine in Sotschi. Putin sprach von einer Tragödie. Ich möchte den Angehörigen mein tiefes Beileid aussprechen und wünsche den Verletzten schnellstmögliche Genesung. Es ist klar, dass das ein Verbrechen war. Die Motive und Hintergründe, warum das passiert ist, werden gründlich ermittelt. Amokläufe sind an Schulen in Russland recht selten. Im heutigen Fall deutet einiges darauf hin, dass sich der Schüler Amokläufe in den USA zum Vorbild genommen hat.
Das Rätselraten um den verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi geht weiter. Und es gibt immer mehr Hinweise, die sagen, dass der Regimekritiker Khashoggi Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden sein könnte. Burcu Aslan ist unsere Korrespondentin in Istanbul und ich habe sie gefragt, welche neuen Einzelheiten zu dem Fall es gibt.
Also es ist tatsächlich so, dass die Ermittlungen immer noch andauern. Was zum Beispiel ganz neu vorhin eingetroffen ist, ist, dass die Residenz des Konsulats jetzt durchsucht wird von saudischen und türkischen Ermittlern. Das Team ist reingegangen und wird das Gebäude durchsuchen. Genauso auch die Fahrzeuge, die zum Konsulat gehören, um nach Spuren, nach dem Verschwinden von Jamal Khashoggi zu suchen.
Es gibt auch aus einer türkischen Zeitung Hinweise, Khashoggi soll vor seinem Tod gefoltert worden sein. Was wissen Sie dazu?
Ja, die türkische Zeitung beruft sich auf eine Aufnahme, auf der zu hören sein soll, wie der saudi-arabische Konsul sagt, macht das draußen, ihr werdet mir Probleme bereiten. Und damit ist gemeint, also quasi die Ermordung von Jamal Khashoggi im Konsulat. Darauf beruft sich die Zeitung, erklärt aber nicht, woher sie diese Audioaufnahme tatsächlich dann auch hat und wie sie da rangekommen ist. Es kommen immer mal wieder ein paar Details raus, beziehungsweise werden auch gestreut in den türkischen Medien. Aber trotzdem müsste man noch ein bisschen vorsichtig damit umgehen, ob es tatsächlich auch diese Aufnahme gibt. Aber die Hinweise, dass es eine Ermordung von Khashoggi geben könnte, die verdichten sich halt immer mehr. Jetzt hat auch heute der US-Außenminister Pompeo der Türkei Hilfe in der Aufklärung dieses Falles zugesagt und angeboten. Er hatte heute Gespräche in Saudi-Arabien geführt mit König Salman und dem Kronprinzen, ist anschließend dann in die Türkei geflogen und hat mit Präsidenten Präsident Erdogan und auch dem Außenminister Çavuşoğlu über diesen Fall sich beraten und darüber gesprochen. Und Riad hat Pompeo zum Beispiel zugesichert, den Fall tatsächlich aufzuklären, dabei zu helfen und dann auch die Ermittlungsergebnisse zu präsentieren. Also da muss man tatsächlich noch darauf warten, was jetzt auch an den Proben rauskommt durch die Durchsuchung. Da wurden nämlich Proben entnommen, auch aus dem Garten des Konsulats, von der Erde. Also da wird sicherlich jetzt noch in den nächsten Tagen, hoffen wir, ein Ergebnis präsentiert.
Haben sich denn Vertreter der türkischen Regierung nach dem Gespräch mit Pompeo geäußert?
Ja, der Außenminister und auch der Innenminister der Türkei, die haben sich dazu geäußert, dass sie sich darüber ausgetauscht haben. Das war nicht das einzige Gesprächsthema heute mit Pompeo, das muss man auch dazu sagen. Und sie haben natürlich auch sich darüber ausgetauscht, inwieweit jetzt sie auch wahrscheinlich auch die Hilfe vielleicht auch von Amerika jetzt auch annehmen werden, beziehungsweise die Pompeo angeboten hatte. Und das, was sehr interessant war, es war ja tatsächlich lange so, dass die Türkei nicht rein durfte in das Konsulat und dass ja die Ermittlungen fortführen konnte und die Durchsuchungen. Und jetzt durften sie in der Nacht auf Dienstag ja rein und heute dann in die Residenz des Konsulats. Und da bleibt jetzt abzuwarten, was tatsächlich dabei rauskommt. Und die Ermittlungen jetzt und auch die Durchsuchungen, die dauern jetzt zu dieser Stunde gerade an.
Aus Istanbul war das unsere Korrespondentin Burcu Aslan. Das Verschwinden und der möglicherweise brutale Mord an Jamal Khashoggi ist ein großes Thema in vielen Medien. Aber einige Regierungen gehen erstaunlich verhalten damit um. Insbesondere Washington hat sich sehr spät überhaupt darum gekümmert. Mark Kleber kommentiert.
Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Noch kommen beinahe stündlich neue Informationen ans Licht. Puzzleteile, aus denen sich kein klares Bild legen lässt. Aber eines ist schon jetzt völlig klar. Der Fall Khashoggi wird Maßstäbe setzen, nicht nur im Umgang mit Saudi-Arabien, sondern weltweit für den Umgang mit Demokratie und Menschenrechten. Denn dieser Fall wird zeigen, ob rote Linien tatsächlich eingehalten werden oder ob, wie so oft, die Welle von Mahnungen und Empörung am Ende einfach wieder abebbt, als wäre nichts gewesen. Der Fall Khashoggi ist deshalb so wichtig, weil die weltweite Aufmerksamkeit für das Verschwinden eines Regimegegners nie größer war. Wann haben sonst Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsbosse jemals so einmütig Stellung bezogen? In den USA, die in diesem Fall eine Schlüsselrolle spielen, bekommt Präsident Trump sogar Druck aus der eigenen Partei. Schließlich hat der saudische Journalist in den USA gelebt und für die renommierte Washington Post geschrieben. Wenn selbst dieser ganze Druck nicht für Aufklärung sorgt, was denn dann? Doch bei Trump, der seit seinem Amtsantritt die Saudis gewähren ließ, verblasst die rote Linie bereits. Ja, Trump hat seinen Außenminister nach Saudi-Arabien und in die Türkei geschickt, aber die Gespräche in Saudi-Arabien waren auffallend freundlich. Und ein US-Senator schrieb auf Twitter zu Recht, es sei schon außergewöhnlich, in welchem Maße sich Trump zum Sprachrohr der Saudis mache. Aber Trump hat eben Interessen. Es geht um milliardenschwere Rüstungsdeals und Saudi-Arabien als Partner gegen den Iran. Das will Trump nicht riskieren. Auch für deutsche Unternehmen ist der Wüstenstaat ein wichtiger Handelspartner. Was wiegt da wohl schwerer? Handelsbilanz oder Mord? Noch wissen wir nicht, wie sich der Fall weiterentwickelt. Noch haben wir keine Beweise, aber viele Indizien und nichts als saudische Lippenbekenntnisse bei der Aufklärung mitzuwirken. Das wird nicht reichen. Das Verschwinden des saudischen Journalisten muss tatsächlich aufgeklärt werden. Hinter diese rote Linie darf keiner zurück. Gründlich, transparent und schnell, das dürfen keine Floskeln bleiben. Denn wenn am Ende tatsächlich ein solcher Mord vor den Augen der Welt ungesühnt bleibt, dann werden sich alle ermutigt fühlen, die Macht haben und die Menschenrechte und Demokratie mit Füßen treten. Ganz gleich, was im Fall Khashoggi herauskommt, das Signal, das davon ausgeht, wird ein weltweites sein.
Der Fall Khashoggi und die internationalen Reaktionen. Mark Kleber kommentiert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Staffan de Mistura hat jahrelang eine Menge Frustrationen aushalten müssen, denn seit Juli 2014 war er Sondergesandter der UN für Syrien. Er hat immer wieder zu vermitteln versucht in diesem Krieg. Heute hat er jetzt angekündigt, sein Amt demnächst aus persönlichen Gründen niederzulegen. Aus New York, Georg Schwarte.
Nach 4 Jahren und 4 Monaten soll jetzt Schluss sein. Der UN-Sondergesandte für Syrien, der 71-jährige Karrierediplomat Staffan de Mistura, hat jetzt im UN-Sicherheitsrat in New York überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Aus persönlichen Gründen werde er das Amt, das ihm der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon im Sommer 2014 antrug, im November niederlegen. Demistura ist damit nach Kofi Annan und Lakhdar Brahimi bereits der dritte UN-Sondergesandte, der offenbar nicht in der Lage war, den Syrien-Konflikt zu beenden. Demistura arbeitet derzeit und bisher seit 9 Monaten vergeblich daran, eine Namensliste für eine verfassungsgebende Versammlung für Syrien zu erstellen. Neben Russland torpedierte zuletzt das syrische Assad-Regime immer wieder die Vermittlungsversuche von Demistura, der seit 44 Jahren in unterschiedlichsten Positionen für die Vereinten Nationen gearbeitet hat. In Syrien hat auch Demistura seit 2014 die Ausweitung des Krieges nicht verhindern können. Schlagzeilen machte er, als er im Oktober 2016 bei der blutigen Belagerung des syrischen Aleppo anbot, Rebellen persönlich aus der Stadt zu geleiten. Demistura hatte zuvor als Sondergesandter für den Irak und Afghanistan gearbeitet, insgesamt 19 UN-Auslandsmissionen angeführt und galt als Diplomat für sogenannte unmögliche Missionen. Im UN-Sicherheitsrat sprachen ihm alle 15 Mitglieder bereits heute ihren Dank für seine Arbeit aus. Demistura kündigte an, bis zuletzt weiter an einer verfassungsgebenden Versammlung für Syrien, die zudem Neuwahlen organisieren soll, zu arbeiten.
Nach der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof, da hatte gestern der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Ob es sich bei dieser Geiselnahme nun um einen Terroranschlag handelt oder nicht, das versucht die Bundesanwaltschaft jetzt erstmal zu ermitteln. Aus Karlsruhe, Holger Schmidt.
Der Generalbundesanwalt hat das Verfahren formal wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Diese besondere Bedeutung für die innere Sicherheit der Bundesrepublik kann streng juristisch auch dann vorliegen, wenn das Motiv nicht im klassischen Sinne terroristisch motiviert war. Doch was genau das Motiv des Täters gewesen sein könnte, darüber rätseln die Ermittler weiter. Der Täter wollte offenbar die Freilassung einer Frau aus Tunesien erzwingen. Dazu verfolgen die Ermittler mehrere Thesen. Diese versuchte Freipressung könnte mit der persönlichen Situation und psychischen Problemen zusammenhängen oder tatsächlich politisch motiviert sein. Es ist den Ermittlern jedoch noch nicht gelungen, herauszubekommen, wer die Frau überhaupt ist. Zudem rätseln die Ermittler über die mögliche islamistische Einstellung des Mannes. Es gibt Zeugenaussagen, nachdem er während der Geiselnahme sowohl die Begriffe Daula als auch Daesh verwendet hat. Beide Begriffe stehen in der arabischen Sprache für den sogenannten Islamischen Staat. Doch während Daula das Wort ist, das ein IS-Anhänger tatsächlich benutzen würde, ist Daesh klar abwertend und es wäre sehr erstaunlich, wenn ein IS-Anhänger das Wort verwenden würde. Unter dem Strich stellen sich im Fall der Geiselnahme noch immer viele Fragen. Der Täter selbst liegt weiter mit schwersten Verletzungen im Koma. 6 Schüsse sollen ihn getroffen haben.
Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, der hat heute in seinem Weltbevölkerungsbericht die jüngsten Statistiken zur Weltbevölkerung vorgelegt. Und was das für Konsequenzen hat, dazu hat sich in Berlin Entwicklungsminister Gerd Müller geäußert. Isabel Reifenrath war dabei.
Jeden Tag wächst die Weltbevölkerung. Auch heute sagt der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.
Bis 10 Uhr wurden 176.752 Babys geboren.
Weltweit gesehen bekommen die Frauen im Durchschnitt nur noch 2,5 Kinder. Halb so viele wie Mitte der 60er. Aber trotzdem, nach den Berechnungen der Vereinten Nationen, werden im Jahr 2050 rund 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Jetzt sind es knapp 7,6 Milliarden. Besonders stark wird die Bevölkerung demnach in den afrikanischen Staaten südlich der Sahara wachsen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller erklärte, Deutschland investiere deshalb mehr Geld.
Stärkung der Frau mit Zugang zu Bildung und Gesundheitsstrukturen, um von 7,5 Kinder pro Frau im Durchschnitt im Niger auf 2 in Tunesien zu kommen. Und deshalb stärken wir genau diese Bereiche, Familienplanung, Bildung und Gesundheit.
Müller kritisierte die EU, sie stehe nicht zu ihrer globalen Verantwortung. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt jährlich 100 Millionen Euro in die Initiative Selbstbestimmte Familienplanung. Die Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung, Renate Bär, forderte Müller aber auf, diese Mittel zu verdoppeln. In der Praxis sei es nötig, dafür zu sorgen, dass die Hilfe die Betroffenen auch wirklich erreicht.
Jeder spricht davon, wer ist verantwortlich. Das sind so Sachen, die sind elementar. Also wir haben Jugendclubs an Gesundheitszentren inzwischen, weil die Gesundheitsmitarbeiter nicht genau wissen, wie sie mit den Jugendlichen umgehen können, was die eigentlich für Bedürfnisse haben. Und umgekehrt, die Jugendlichen sich gar nicht trauen, in ein Gesundheitszentrum zu gehen. Und unser Jugendclub und unsere Mitarbeiter da so eine Art Schaltstelle sind.
Wachse die Bevölkerung so weiter wie jetzt, werde es unmöglich, ausreichend Nahrung, Energie und Jobs für alle zu ermöglichen, so Entwicklungsminister Müller.
Wir leben eben in diesem globalen Dorf, dass es so eng geworden ist, dass alles miteinander zusammenhängt. Und deshalb tragen wir eine weit über unser Sein und Leben und Politik hinausgehende globale Verantwortung.
Ein Beitrag von Isabel Reifenrath zum Weltbevölkerungsbericht und den Konsequenzen, die Entwicklungsminister Gerd Müller daraus zieht. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.